Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, Stefan, nach einer kleinen Pause beschäftigen wir uns jetzt mal wieder mit Fußball.
Ja, wir lassen den Ball rollen, genau.
Ja, und wir gehen zu unserem Heimatverein sozusagen, dem ersten FC Köln.
Aber ja, Heimatverein, wir sind in Köln geboren, aber wir sind ja beide keine Fans. Aber interessierte Begleiter, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen schlägt das Herz ja auch für den FC. Ja, aber wir sprechen heute nicht über irgendeine Zeit vom ersten FC Köln, sondern wir sprechen heute über Heinz Flohr.
Das ist ein mir sehr bekannter Name, aber ich muss, wenn ich drüber nachdenke, sagen, ich werde ihn wahrscheinlich gar nicht mehr spielen gesehen haben. Kann das sein, Anfang der?
Ja, wahrscheinlich nicht, denn Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre ist schon zu Ende die Karriere von Heinz Flohr. Ja, Heinz Flohr, man könnte sagen, zwischen Weltklasse-Fußball und Kölner Milieu spielt sich so sein Leben ab. Und ich habe einen Artikel gelesen, der beginnt damit, es gibt im deutschen Fußball viele Helden, aber selten haben sich technische Brillanz, menschliche Bescheidenheit und ein tragisches Schicksal so in einer Vita verwoben wie bei Heinz Flohr. Fand ich, ist ein schöner Beginn.
Ja, klingt richtig gut. Wurde er nicht auch Flocke genannt?
Genau. Die Fans und auch die Mitspieler nannten den Heinz Flocke. Da kommen wir auch gleich zu, wo das herkommt. Hm. Heinz Flohr, der Inbegriff des Spielgestalters, war er jetzt eigentlich nicht. Denn in den 70er Jahren, in denen wir uns jetzt so hauptsächlich befinden, waren das Günter Netzer und Wolfgang Overath. Und deshalb ist vielleicht der Name Heinz Flohr so über den Kölner Raum hinaus gar nicht so bekannt.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass viele den heute schon gar nicht mehr kennen, die nicht ganz eng am FC dran sind.
Ja, die 70er Jahre war ja auch so eine Zeit, da wandelt sich der Fußball so ein bisschen vom Kampfspiel zu so einer technischen Fußball oder schön anzusehenden Fußball. Die 70er Jahre waren ja jedenfalls die erste Hälfte noch sehr gut.
Ja, da waren ja auch Overath, Netzer, Grabowski, Beckenbauer. Ja. Nur einige wenige zu nennen, sogenannte Spielmacher.
Ja, und der Heinz Flohr, der war halt auch eigentlich ein großer Teil dieser Zeit, aber wie gesagt, der ist nicht mehr so bekannt vielleicht. Und seine Karriere beim ersten FC Köln und der Nationalmannschaft, die spiegelt so ein bisschen so das Spannungsfeld dieses Mannes wieder irgendwo zwischen Freigeist, Supertechniker und jemand, der eigentlich so seine Ruhe haben wollte, der sehr bürgerlich war. Und vielleicht gar nicht so in diese Glamour-Zeit oder gar nicht so vergleichbar war wie Spieler wie Günter Netzer. Der suchte halt nicht so die Öffentlichkeit.
Ja, der wollte wahrscheinlich nur, in Anführungszeichen, auf dem Platz brillieren und nicht, war nicht daran interessiert, außerhalb des Platzes.
Genauso ist irgendwie. Es. Für ihn zählte nur der Fußball und auch so der Boxsport. Das war auch so eine große Leidenschaft von ihm. Ah. Und er hatte immer schon gute Connections zum Kölner Milieu.
Ah, das klingt spannend.
Ja, der Heinz Flohr ist halt auch einer der ersten modernen Mittelfeldspieler, sagt man so. Der ist halt nicht nur Spielgestalter gewesen, sondern das war ein dribbelstarker Techniker mit einem sehr starken Abschluss. Und der konnte halt ein bisschen mehr als nur links antäuschen und rechts vorbeigehen. Also für einen Deutschen war er ein super Techniker. Und Günter Netzer sagt über ihn, für ihn war er immer ein Brasilianer. Und Franz Beckenbauer bezeichnet ihn als den besten Techniker seiner Zeit.
Boah, das sind mal Komplimente.
Ja. Ja, aber schauen wir uns erstmal an, wo er herkommt. Der Heinz Flohr wurde am 28. Januar 1948 in der Kölner Universitätsklinik geboren, wuchs allerdings in Euskirchen auf und verbrachte da quasi seine Jugend in der Idylle auf dem Dorf sozusagen. Und so sein Umfeld war geprägt, sagen wir mal, einer rauen Herzlichkeit. Und das ist auch ein bisschen so der Grundstein für seinen späteren Charakter. Denn sein Großvater, der hatte ein Abschleppunternehmen und eine Autowerkstatt. Und die hatten ein sehr großes Gelände, das nannten die Kinder den Dschungel.
Da denke ich aber gerade an die drei Fragezeichen, um das mal einzuwerfen.
Ja, so habe ich mir das auch so ein bisschen vorgestellt, so ein Schrottplatz. Ja. Wo so alles Mögliche ist, aber so ein bisschen soll das auch gewesen sein. Und die Jugendfreunde erzählen so, dass nach der Schule, da ging man halt zum Heinz und da wurde halt gespielt und da wurde halt auch viel Fußball gespielt. Und das war jetzt halt kein geleckter Fußballplatz oder so, wie man das vielleicht heute kennt. Da spielte man halt neben Autofracks und Trümmern und daher kommt auch so ein bisschen seine Spielweise, dass er so ein Überlebenskünstler auf dem Platz war und der super dribbeln konnte und sehr kreativ war. Und vom Opa hatte er auch den ersten Berufswunsch. Er wollte nämlich eigentlich Rennfahrer werden.
Auch nicht schlecht.
Aber der Opa hat dann schnell erkannt, der Heinz spielt gerne Fußball und von ihm hat er dann auch die ersten Fußballschuhe bekommen. Und wir sind ja in den 50er Jahren, er war der Erste, der einen Lederball hatte.
Oh, der war heiß begehrt von den ganzen Nachbarskindern bestimmt.
Ja, da wird auch so geschildert, ne? Da hat man den noch poliert, wenn da ein Kratzer drauf war und so. Das war wie so ein Heiligtum. Und man muss sagen, auch sein Vater war schon ein super Fußballer, denn der Peter Flohe, der war auch ein sehr guter Techniker und spielte auch in Euskirchen und später in Bonn.
Ja,
und
schon
hat dann so in Freundschaftsspielen auch gegen den ersten FC Köln gespielt mit Hans Schäfer und Hennes Weisweiler.
Oh, sogar, also klar, in der Anfangszeit des ersten FC Köln, wir sagen es nochmal, 1948 gegründet.
Da war auch immer schon so eine Verbindung zum ersten FC Köln. Und der Heinz Flohe beginnt dann mit 6 Jahren beim TSV Euskirchen. Heute ist das der ETSC, der TSC Euskirchen, nach einer Fusion mit dem SC Euskirchen 1967. Ja, schon früh hat man dann gemerkt in Euskirchen, der hat aber ganz besondere Fähigkeiten, und die so über das normale Fußballermaß hinausgingen, wie es da so üblich war. Und sein früherer Jugendtrainer, der berichtet dann, dass der Heinz halt stundenlang mit Begeisterung trainiert hat. Fast schon manisch wäre das gewesen. Und als Jugendlicher hätte er schon Tricks gezeigt, die zirkusreif waren. Und natürlich hat das dann zur Folge, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Er spielt dann in der Kreis-, in der Mittelrhein- und in der Westauswahl. Und das ebnet dann auch schon den Weg in die Jugendnationalmannschaft.
Schon mein erster wichtiger Schritt, wenn man ambitionierter als Fußballer sein möchte.
Für die Schule hat der Heinz jetzt nicht viel übrig gehabt.
Das ist ja oft dann so bei diesen super talentierten späteren Stars.
Ja, aber also er lernt.
Damals vielleicht.
Ja, aber er lernt auch Automechaniker, weil er ja auch so einen Hang zu Autos und vor allem zu Motorrädern hat.
Da kommt das gut, wenn man selber schrauben kann.
Auf jeden Fall. Und so dieses Easy Rider-mäßige, das wird er auch nie ablegen.
Ah, Born to be Wild.
Ja, außerdem war er ein extrem guter Zeichner.
Och.
Er hatte also eine leicht künstlerische Ader. Aber am 7. November 1965 war jetzt klar, es wird auf jeden Fall der Fußball, weil er spielt dann erstmals in der DFB-Juniorenauswahl in Belgrad. Und da verliert man noch 0-1 gegen Jugoslawien. Aber das war so das erste Highlight. Und als Jugendspieler wollte der Heinz Flohe eigentlich nicht zum ersten FC Köln.
Sondern?
Sein Herz schlug ein bisschen für Schalke 04.
Ah ja.
Weil das war ja so ein Arbeiterverein. Und so rund um Köln galt der erste FC Köln doch so ein bisschen als ein hochnäsiger Verein.
Ja, definitiv.
Wobei man ja sagen muss, Anfang der 60er Jahre, überhaupt in den 60er Jahren, war ja dank Franz Krämer der erste FC Köln vielleicht auch so das Maß der Dinge in der Bundesliga.
Ja, die hatten auch in den Jahren davor schon, wie soll man das formulieren, eine gesunde Arroganz, aber das muss man sich auch erstmal erwerben und muss ja auch erstmal Leistung bringen, dass die anderen, oder Neid muss man sich erkämpfen, die wurden beneidet und als arrogant empfunden. So liest man es zumindest.
Ja, die hatten ja schon das moderne Geißbockheim zu der Zeit.
Sehr edle Trikots.
Ja, und die waren 61, 62 und 63, 64 deutscher Meister.
Also das, ja, die hatten ja auch etwas, worauf sie sich etwas, naja, vielleicht nicht einbilden, aber worauf sie dann durchaus stolz sein durften.
Naja, auf jeden Fall für den Heinz Flohe war so dieses städtisch und leicht arrogante nicht so sehr sein Ding, weil der halt so sehr bodenständig war. Trotzdem, die Scouts hatten ihn schon im Blick, aber der Wechsel zum ersten FC Köln, der beruht jetzt nicht eigentlich auf so einem kühlen Scouting, wie das vielleicht heute der Fall ist, sondern auch dazu gibt es eine Anekdote, die ist irgendwie auch so ein bisschen typisch Kölsch. Denn also der Patriarch des ersten FC Köln, der Franz Krämer, der wurde auf den Heinz Flohe durch Jupp Röhrig und Georg Stollenwerk aufmerksam gemacht.
Schorsch Stollenwerk, genau.
Genau. Ja, aber die endgültige Verpflichtung, die fand dann aufgrund einer Wette im Geißbockheim statt.
Einer Wette?
Ja, Flohs Vater Peter saß nämlich mit seinen Leuten, mit seinen Mitspielern vom TSV Euskirchen im Geißbockheim beim ersten FC Köln. Da hatte man so ein Freundschaftsspiel gemacht und der Franz Krämer stand an der Theke. Und die Mannschaftskollegen von dem Peter Flohe meinten dann, eine Wette machen zu müssen. Es ging um 10 Schnäpse, die der Peter bekommt, wenn es ihm gelingt, seinen Sohn noch am selben Abend beim FC unterzubringen.
Oh.
Also packt er seinen Mut zusammen, geht zum Präsidenten, spricht den an und der Franz Krämer dann ganz knapp, ja, ihr Sohn ist uns bekannt, den hätten wir gern beim 1. FC Köln.
Ach.
Dann gab es einen Handschlag und dann war das besiegelt.
Nein.
So lief das dann. Der Peter bekam seine 10 Schnäpse und so beginnt die Karriere vom Heinz Flohr beim 1. FC Köln.
Da brauchte man noch keine Manager.
Ja, es wurde auch nicht über Geld verhandelt oder so.
Er war einfach stolz, dass man da spielen durfte.
Na und ja, mit dem Heinz Flohr ging dann auch der Jürgen Jendrosek.
Auch gerne Jenny Jendrosek genannt.
Aha.
Ich bin ja auf die Spitznamen nicht immer, aber manchmal.
Ja, auf jeden Fall. Die waren gut befreundet und die bekamen dann 1000 D-Mark plus Prämien beim 1. FC Köln. Und einen Halbtagsjob hat man ihnen da zugeschanzt.
Ja, man war ja noch Amateur.
Ja, ja. Also Halbprofi.
Ja, sozusagen.
Beide bekamen einen Job beim Kaufhof. Der Jürgen dann beim Kaufhof auf der Schildergasse.
Hm.
Und der Heinz Flohr sollte nach Port zum Kaufhof.
Ach.
Also zum Lager wahrscheinlich.
Port City.
Genau. Ja, da ist er einmal hingefahren und dann soll er gesagt haben, auf diesen Scheiß habe ich überhaupt keinen Bock.
Wen wundert das?
Und danach hat der Heinz Flohr auch nie wieder einen regulären Job gehabt.
Er musste auch nicht, ne?
Nein, der musste da auch nicht hin. Das war dann mehr so nur das Alibi.
Mhm.
Ja, und dann begann relativ schnell schon der Aufstieg zur Vereinsikone sozusagen. Und die ersten Profijahre blieb der Heinz dann erst noch in der Heimat Euskirchen wohnen. Der fuhr dann mit dem alten VW Käfer täglich zum Training ans Geisbockheim.
Mhm.
Und der genoss das halt natürlich, dass er dann noch bei der Mutter wohnen konnte. Es gab ja vorher andere Angebote außer dem 1. FC Köln, aber die Mutter hat gesagt, nee, du bleibst mal schön hier in der Nähe.
Wie Mütter so sind.
Ja, aber auch sein, ne, also alle im Umfeld waren natürlich mega stolz drauf, ne, dass er jetzt beim 1. FC Köln spielt. Ja, und schon da war es halt so, dass der Heinz Flohr kein Mann von großen Worten war, sondern der ließ halt die Füße sprechen. Und das war aber beim 1. FC Köln erstmal gar nicht so einfach. Der Jürgen Jendrosek schildert das dann so. Beim 1. FC Köln, da gibt es halt verschiedene Abteilungen in der Kabine. Die Nationalspieler, die normalen Spieler und die kleinen Arschlöcher. Und das waren die.
Die neuen und noch nicht so erfahrenen, genau.
Ja, auch im Bus, ne? Die Stammkräfte hatten alle ihren festen Platz. Und der Franz Krämer wollte das auch so. Und die neuen saßen hinten auf der Rückbank.
Hackordnung.
Hackordnung. Es ging darum, auch gut auszusehen. Es musste ein Anzug gekauft werden.
Ja, klar.
Und der Heinz Flohr war halt so ein ganz ruhiger, umgänglicher. Der fiel jetzt nicht groß auf, außer, dass er ein super Fußballer war. Und das war auch notwendig, denn der Trainer war Willy Multhaub.
Willy Fischgen Multhaub, genau.
Der war ja vorher bei Werder Bremen und Borussia Dortmund.
Und der Meister geworden mit Bremen.
Ja, auch. Eigentlich ja gewissermaßen so ein Erfolgstrainer.
Hat er eigentlich Europacup mit Dortmund gewonnen?
Der Willy Multhaub gewinnt 1966 den Europapokal der Pokalsieger mit Dortmund. Der Willy Multhaub, der stand aber auf jeden Fall auf erfahrene Spieler und nicht so sehr auf die jungen Spieler. Aber der Heinz Flohr hatte aufgrund seiner Fähigkeiten schon den Vorteil, dass er schnell das Ansehen der Mitspieler gewann. Und deshalb spielte er dann schon am dritten Spieltag 1966 für den 1. FC Köln bei einer 1:0-Niederlage. Und da kommt wieder einmal Eintracht Braunschweig ins Spiel.
Ah, Eintracht.
Machte dann auch direkt 18 Spiele, schoss 2 Tore. Also für so einen ganz jungen Spieler richtig gut.
Allerdings ein Top-Start, würde ich sagen.
Und das erste Tor hatte er dann bereits am 5. November 1966 gegen Hannover 96 geschossen. Ja, und dann ging es eigentlich ja schon steil bergauf. 1968 holt er mit dem 1. FC Köln den Pokalgewinn im Südweststadion in Ludwigshafen beim 4:1 gegen Bochum.
Klarer Sieg.
Danach wollte der FC unbedingt auch seinen Vertrag verlängern, der auslief. Ja, und der Heinz, der war da schon clever, der holte sich Hilfe. Und zwar von Rüdiger Schmitz. Der war Anwalt und aber auch so ein bisschen Familienfreund.
Ja.
Ja, und dann ging er dann mit dem zum Oskar Maas, der war damals Präsident beim 1. FC Köln.
Denn wir müssen kurz einflechten, Franz Krämer war leider an einem Herzinfarkt verstorben.
Das stimmt. Also der legendäre Präsident war schon verstorben. Und bei den Verhandlungen sagte dann der Oskar Maas, du kannst ja gerne reinkommen, aber der Mann da, der bleibt draußen. Aber dann war das Gespräch nach 2 Minuten für den Heinz Flohr auch erledigt und man ging wieder. Einige Tage später kommt der Maas zum Training und ruft den Flohr zu sich und meint, also so geht das nicht, junger Mann. Sie müssen schon Ihren Vertrag selber verhandeln. Und da hat der Flohr zu dem gesagt, also wenn Sie meinen Manager nicht akzeptieren, dann bin ich weg.
Das war sehr modern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und so wurde der Schmitz einer der ersten Spielerberater in der Bundesliga. Ja, und natürlich hat man sich dann mit dem ersten FC Köln geeinigt. Und nach wird der Heinz Floh dann tatsächlich so ein Fußballer, vielleicht sogar von Weltformat. Jedenfalls was Tempo-Dribbling und sowas angeht. Und der trainierte halt auch zusätzlich insbesondere halt so Tricks 1 gegen 1. Schaute sich dann auch so bei internationalen Spielen, die man so irgendwie im Fernsehen sah, schaute er sich Tricks ab, hatte auch so erste Aufnahmen von Brasilianern sich angeschaut. Also der übte das auch richtig.
Ja, klasse, ne? Wollte sich weiterentwickeln.
Ja, und über den Masseur Micha, der nannte ihn dann immer Flocke. Weil der kam aus Jugoslawien, da sagt man einerseits, wahrscheinlich konnte er den Namen vielleicht nicht richtig aussprechen. In dem Film, den es über den Heinz Floh gibt, wird natürlich gesagt, das kam eher daher, weil er so Pässe spielte, die leicht waren wie Schneeflocken. Naja,
klingt jetzt
ob
sehr poetisch.
Das so war, man nannte ihn halt einfach Flocke. Ja, und am 22.11.1970 wird er das erste Mal in die A-Nationalmannschaft berufen. Und da wird er in der 79. Minute für Günter Netzer eingewechselt. Ja, sein erstes Tor für die Nationalmannschaft schießt er dann am 30. Juni 1971 in Kopenhagen beim 3:1 über Gastgeber Dänemark. Er schießt das 2:1 in der 83. Minute, also schon ein wichtiges Tor. Und im Jahr 70 hatte er seine Frau Ulla geheiratet. In der Kirche in Euskirchen und der gesamte erste FC Köln machte ein Spalier bei glühender Hitze.
Das finde ich gut.
Und seine Frau Ulla, die hatte er schon in der Schule kennengelernt, das war halt seine Jugendliebe. Und auf der Hochzeitsfeier wurde noch zünftig gefeiert und Jupp Kapellmann spielte das Akkordeon.
Ach, Doktor, spätere Dr. Jupp Kapellmann.
Ja, und kurze Zeit später, am 25.12.71 wird sein Sohn Nino geboren. Er hat dann auch nur einen Sohn. Ja, und Anfang der 70er Jahre kommen dann immer mehr Vereine und würden ihn gern verpflichten. Allen voran der FC Bayern München.
Ja, das wäre was gewesen.
Ja, vor allem Franz Beckenbauer hat sich stark dafür gemacht, den Heinz Floh zu verpflichten. Aber keine Chance. Denn der Heinz wollte aus Köln nicht weg.
Ach, schade.
Ja, der war halt so verbunden, ne, ja. mit Euskirchen und
Heimat
der Stadt.
Verbunden.
Muss dazu ja sagen, Euskirchen ist ja nicht weit von Köln entfernt. Auf jeden Fall, der Heinz Floh wollte nicht weg und 71 waren sie dann mit dem ersten FC Köln wieder im DFB-Pokalfinale gegen Bayern München.
Oh ja.
Und Bayern gewinnt 2:1 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor schießt ein Edgar Schneider.
Ja, den kennt heute keiner mehr, aber der war da ein aufstrebendes Jungtalent.
Okay. Ja, eins seiner besten Spiele macht der Heinz Floh dann im nächsten Jahr. Auch wieder gegen Bayern München im Viertelfinale. Und da gab es ja noch Hin- und Rückspiel natürlich im Pokal.
Ah ja, wichtig zu erwähnen, also noch lange bis in den 70er Jahre hinein gab es ein Hin- und Rückspiel.
Ja, und das Hinspiel in München verlor der FC 3:0, also eine klare Sache. Aber im Rückspiel waren 28.000 Zuschauer in der Radrennbahn in Köln.
Ah, muss man sich erwähnen, es gab also eine Zeit lang, oder gab lange dieses ursprüngliche Müngersdorfer Stadion, dann hat man sich dann entschlossen, wir bauen ein richtiges neues Stadion, sollte zur WM erbaut werden. War dann, glaube ich, später aber gar nicht fertig. Und dazwischen wurde in der sogenannten Radrennbahn gespielt mit einem sehr begrenzten Zuschauervolumen. Es gibt ein eigenes Buch über die Zeit in der Radrennbahn und ich meine mich zu erinnern, die Kölner hätten da eine ganz fantastische Heimbilanz von irgendwie 2/3 aller Spiele gewonnen.
Ja, das war ganz bekannt auch so in der Bundesliga. Da fuhr man ungern hin. Das war total eng, relativ kleines Spielfeld. Und eine Holztribüne, die wackelte dann, wenn die FC-Fans da Stimmung machten. Da war richtig wohl was los und da blühte der Heinz Floh auch so richtig auf. Das war eigentlich genau das, was er wollte. Ne? Auch diese Enge im Stadion und diese Stimmung.
Geile Atmosphäre. Ja, dein Vater war doch x-mal auch damals da.
Auf jeden Fall. Hat er auch immer gerne erzählt, dass das eigentlich die schönste Zeit war.
Ja, das war man so ganz dicht dran und es muss richtig geil und eng gewesen sein.
Ja, und bei diesem Rückspiel gegen Bayern München gewinnt der erste FC Köln dann 5:1.
Ha, Triumph.
Ein heftiges Spiel, wie geschrieben wird, mit 4 Schwerverletzten.
Ui, ernsthaft?
Ja, die Bild-Zeitung titelte das gemeinste Spiel des Jahres.
Oh Gott.
Es gab einen Schien- und Wadenbeinbruch
bei
Bayerns Sühnholz.
Der sagte mir jetzt auch nichts. Ja, der ist später in die USA gewechselt.
Der Torwart Manfred Seifert spielte da bei Bayern. Der erlitt eine Brustbeinprellung.
Übel.
Dann führt der FC schon 3:0. Der schießt dann das 4:0. Aber Bayern kommt nochmal ran, 4:1. Und dann kommt das entscheidende 5:1 durch Bernd Rupp. Und die Bayern sind dann so frustriert, dass der Harald Konopka vom Gerd Müller eine Kopfnuss verpasst bekommt.
Ui, Eigentlich ist er Harald Konopka bekannt dafür, dass er austeilt, dass er auch mal was einstecken musste.
Ja, das hat er sich wahrscheinlich auch gewundert. Auf jeden Fall wird das so hitzig, dass es dann zur Schlägerei kommt. Der Krauthausen von Bayern München, der fordert quasi den Floh heraus. Und dann soll es so gewesen sein, dass der Floh dem Bayern-Spieler einige Zähne, vor allem die Schneidezähne, ausgeschlagen haben soll.
Oh.
Denn der Heinz Floh war ein sehr guter Boxer. Der trainierte auch regelmäßig. Und damit war es aber noch nicht zu Ende. Es gab dann noch im Kabinengang eine Prügelei zwischen den Mannschaften vor den Kabinen. Also es muss so richtig hin und her gegangen sein.
Klingt richtig gut, fast wie Eishockey.
Ja, und der Heinz Floh war der überragende Mann des Spiels. Aber im Halbfinale schied der erste FC Köln dann aus, obwohl man 4:1 noch gewonnen hatte. Im Hinspiel und im Rückspiel verliert man dann im Elfmeterschießen gegen Schalke 04. Also auch das Top-Spiele.
Da ging es richtig zur Sache.
Ja, und der Heinz Floh avanciert dann so zum König der Radrennbahn. So wird er dann von den Fans genannt. 1972 wird Rudi Schlott Trainer beim 1. FC Köln und der fördert noch mehr so dieses Individuelle bei dem Floh. Und der soll dann quasi noch mehr 1-gegen-1 gehen. Und der spielt dann halt auch immer neben dem Wolfgang Overath im Zentrum. Anfangs hat er außen gespielt, spielt dann aber nachher mit dem Overath in der Mitte.
Also wenigstens etwas, wofür man sich an Rudi Schlott erinnern kann.
Ja, der war nicht lange da.
Der war nicht lange da, ne? Also das hätte ich jetzt gewusst. Aber immerhin etwas Gutes da hinterlassen, den Flur gefördert.
Ja, 1973 ja, kommt das legendäre Pokalendspiel des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach.
Ach, Günter Netzer.
Natürlich, die 1:2 Niederlage. Nach Verlängerung, bei der sich Günter Netzer ja selber einwechselt.
Absolutes Traumtor.
Ja, deshalb wird dann Cik Czajkowski der neue Trainer beim 1. FC Köln. Denn der 1. FC Köln hatte einen hohen Anspruch in den 70er Jahren. Jedes Jahr mussten sie im Europapokal vertreten sein. Das war das Ziel.
Mögen die Zeiten doch bloß wiederkommen. Das kann ich wirklich sagen. Das würde ich dem 1. FC Köln sehr, sehr gönnen.
Ja, und es kamen auch gute Zeiten im Europapokal. 73-74 schaffte man es durch einen Kantersieg in Müngersdorf gegen Marseille und Nizza ins Viertelfinale. Verlor dann aber gegen Tottenham Hotspurs 1:2 und 0:3. Aber man war schon auf der Bühne in Europa. 74-75 schafft man es nach Siegen gegen Kokkolan Palovaikot.
Finnland,
ja.
Das ist ein finnischer Verein.
Dynamo Bukarest, Partizan Belgrad und dem FC Amsterdam ins Halbfinale gegen Gladbach. Tatsächlich, es ist der FC Amsterdam.
Ja, den gab es eine Zeit lang auch, glaube ich.
Ja, der hat nicht so lange da in der ersten Liga gespielt.
Das muss irgendein Fusionsverein gewesen sein, der eine Zeit lang auch in der Eredivisie gespielt hat, also ein Wettbewerber von Ajax.
Ja, und im Halbfinale trifft man wieder auf Borussia Mönchengladbach. Und leider verliert man auch hier wieder 1:3 und 0:1. Und Borussia Mönchengladbach gewinnt in diesem Jahr den UEFA Cup, damals noch mit einem Hin- und Rückspiel gegen Twente Enschede und wird in dem Jahr auch deutscher Meister.
Das waren glorreiche Zeiten der Fohlen.
Ja, das ist auch so, der 1. FC Köln war zwar gut, aber diese Zeiten wurden halt durch Bayern München und Borussia Mönchengladbach total dominiert.
Die waren halt noch besser.
Mhm. Ja, denn der Hintergrund ist vielleicht auch das Verhältnis mit Wolfgang Overath. Also es war eins der zentralen Themen, die immer in Köln diskutiert werden, das Verhältnis zwischen ihm und Wolfgang Overath. Die Medien versuchten da immer so eine Rivalität rauszumachen. Um die Position des Spielmachers.
Ich hätte ja gedacht, der Flo war viel zu entspannt für sowas, oder?
Tatsächlich war das so. Der Overath hat so in Interviews gesagt, er hat über nie ein böses Wort von dem Flo gehört oder dass er versucht hätte, irgendwie ihm da was streitig zu machen. Sondern eigentlich haben die sich super ergänzt.
Hm.
Der Overath war halt so mit der klassische Regisseur und der Flo war halt der dann mal 1-gegen-1 spielte, aber auch das Spiel schneller machte. Und die haben sich wohl sehr gut ergänzt und in den 70er Jahren harmonierten die teilweise dann blind. Da gibt es so viele Videos, so legendäre Kombinationen, der sogenannte Doppelpass.
Ah, cool.
Na, wo die dann auch so Tore schießen, zum Beispiel bei einem 4:0 gegen Bayern München. Da kommt das mal vor, da nehmen sie die Abwehr auseinander. Aber tatsächlich in der Bundesliga gab es halt noch ein anderes Duo, nämlich das Duo Netzer Wimmer. Und da zeigt sich auch so ein bisschen die Krux, warum der FC vielleicht auch nicht so erfolgreich war, weil der FC spielte halt mit Overath und Floh im Zentrum. Keiner von denen war jetzt bekannt dafür, defensiv irgendwas zu tun. Und bei Gladbach war halt der Wimmer da, ne, der räumte ab. Bei Bayern.
Haki Wimmer war ja auch die lebende Lunge sozusagen. Der hat dem Netzer alles abgeräumt und auch für den nach hinten gearbeitet.
Ja, da war halt mehr Stabilität im Spiel wahrscheinlich. Und bei Bayern ja auch, bei der großen Mannschaft der 70er Jahre.
Hast du auch immer defensiv arbeitende Leute gehabt, die so einen Beckenbauer, wenn er nach vorne ging, eben den Rücken freigehalten haben. Denk ja nur an Katja Schwarzenbeck und die anderen natürlich auch.
Ja, Bullerodt.
Bullerodt wird auch gerne oft übersehen, ein ganz, ganz toller Spieler gewesen. Auch entscheidende Tore geschossen, ich glaube sogar in 3 Europacup-Endspielen. Franz Bullerodt.
Ja, und das fehlte halt dem ersten FC Köln so ein bisschen. Und auch medial ging der Heinz Floh so ein bisschen unter, weil der sehr medienscheu war.
Ich wollte nämlich gerade sagen, der hat doch gar keinen Bock auf dieses Star-Sein und Interview hier, Interview da gehabt. Würde ich verurteilen?
Ja, total. Und vor allem, der hatte mehrfach Anfragen vom Sportstudio bekommen, was damals ja so das Aushängeschild war.
Eine Ehre, da eingeladen zu sein, auch um sich bekannt zu machen und dann vielleicht auch mehr Geld zu kriegen. Da muss er schon er war wohl sehr zurückhaltend und ja, an seiner Ruhe mehr interessiert.
Ja, er war nur einmal da mit der Nationalmannschaft und dieses Interview kann man sich noch heute anschauen und da sieht man direkt, wie unangenehm ihm das ist und wie quasi wie schüchtern er da ist und auf keinen Fall so ins Rampenlicht will. Die Antworten sind sehr einsilbig, sagen wir mal so.
Klingt aber irgendwie total sympathisch, alles auf den Platz geben und dann privat eigentlich bloß seine Ruhe haben wollen.
Genau so ist es und er wollte zum Beispiel auch keine Autogrammstunden geben, was damals ja so auch so eine Einnahmequelle war.
Ja, total.
Und der Manager hat immer alles versucht, aber der Heinz Floh, der wollte das halt nicht. Dann in den Jahren 76, 77, da kommt Hennes Weisweiler zum ersten FC Köln zurück. Zum dritten Mal wird er Trainer und der erste FC Köln gewinnt erneut den DFB-Pokal. Im DFB-Pokal gelingt dem ersten FC Köln zum 6. Mal der Einzug ins Finale, nachdem er unter anderem Fortuna Düsseldorf schlägt 4:2 nach Verlängerung und im Halbfinale Rot-Weiß Essen mit 4:0 und dann trifft man im Endspiel in Hannover auf Hertha BSC und die Partie endet 1:1 und auch nach Verlängerung gibt es keinen Sieger. Dann kommt es zu dieser Besonderheit, dass der Sieger das einzige Mal im DFB-Pokal durch ein Wiederholungsspiel gefunden wird.
Schon ungewöhnlich.
2 Tage später an selber Stelle und da gewinnt der erste FC Köln durch ein Tor von Dieter Müller mit 1:0 und sichert sich halt seinen zweiten DFB-Pokalsieg.
Das war eine tolle Mannschaft. Dieter Müller war ja auch ein absoluter Goalgetter.
Ja, und in diesem Spiel spielt Wolfgang Overath gar nicht mit. Und der Hennes Weisweiler hat da schon auf den Heinz Floh gesetzt und der war der Chef dann im Mittelfeld. Und das leitet dann quasi das Ende von Wolfgang Overath beim ersten FC Köln ein und sein Karriereende.
Schon ein bisschen tragisch, ne? Also wo der erste FC Köln gerade wieder anfängt, Titel zu sammeln, wird er so ein bisschen rausgedrängt, so war mein Eindruck.
Ja, das war nicht nur sein Eindruck, man spricht auch von einer Demontage durch Weisweiler.
Ja, da war der eiskalt.
Aber der Heinz Floh hat sich in keinster Weise daran beteiligt und das hat der Wolfgang Overath ihm auch hoch angerechnet. Jetzt ist es natürlich so, erst durch Wolfgang Overaths Rücktritt wird er jetzt Kapitän beim ersten FC Köln und der Spielmacher.
Jetzt ist er der Chef.
Jetzt ist er der Chef und der macht die Saison seines Lebens und es wird ja auch die beste Saison des ersten FC Kölns aller Zeiten.
Bisher zumindest.
Ja, mit dem Doublegewinn.
Doublegewinn, ne?
Ja, sie werden Meister und Pokalsieger und der Floh beweist jetzt halt, dass er mehr ist als nur einer, der dribbeln kann, ne? Also im Grunde führt er die ganze Mannschaft an und auch Toni Schumacher hebt das hervor, dass der einer war, der halt voranging, so ein richtiger Leader. Und er war jetzt halt so kein Egoist in dem Sinne. Der machte zwar auch so seine Dribblings und so und das führte auch schon mal zu Ballverlusten, aber so menschlich sah der sich jetzt nur als einer von 11.
Sehr sympathisch.
Ja, der erste FC Köln wird deutscher Meister, punktgleich mit Gladbach. Und zwar sind sie 3 Tore am Ende vor, obwohl Gladbach am letzten Spieltag 12:0 gegen Dortmund gewinnt.
Ja, das hatte so einen leicht skandalösen Duft um sich, dieser Spieltag. Das Spannende ist, vielleicht kurz eingeflochten, man kann sich die Schlusskonferenz beim Westdeutschen Rundfunk auf YouTube anhören, komplett.
Das muss ja spannend gewesen sein. Gott sei Dank gewinnt der erste FC Köln 5:0 gegen St. Pauli, sodass dieses 12:0 gar nicht mehr so ins Gewicht fällt, Gott sei Dank.
Ich meine, auch Otto Rehhagel wäre da entlassen worden beim Dortmund. Als Otto Torhagel. Otto der Bild auch noch gedemütigt.
Okay. Ja, jetzt sollte man ja meinen, der Heinz Flohr ist ja so ein guter Spieler. Der wird ja für die deutsche Nationalmannschaft auch richtig was gerissen haben.
Fürchte, er war zur falschen Zeit.
So ist das leider. Denn die Karriere von Heinz Flohr bei der Nationalmannschaft ist nicht so von glanzvollen Momenten geprägt, sondern eher so ein bisschen von Enttäuschungen. Er ist Weltmeister, denn er gehörte zum Kader 1974, aber er selber sah sich nie als Weltmeister, weil er im Finale nicht gespielt hat.
Naja, da ist auch was dran, ne?
Der hatte halt kein gutes Verhältnis zum Trainer Helmut Schön. Sagen wir mal so, das war kompliziert. Im Endeffekt spielt er nur 39 Länderspiele, erzielt dabei 8 Tore. Und der Flo fühlte sich immer so ein bisschen ungerecht behandelt. Der war der Meinung, der Helmut Schön sei auch kein Trainer, der Mumm habe. Und im Grunde immer nur so der Lobby folgen würde. Und deshalb spielen immer Netze und Overath. Dazu muss man aber sagen, dass der Helmut Schön so ein bisschen auch so ein feinsinniger und leicht empfindlicher Typ wohl gewesen ist. Und der konnte jetzt mit so einem geselligen, boxbegeisterten Rheinländer wie dem Heinz Flohr irgendwie nicht so viel anfangen.
Ja, Mentalitätsunterschied, ne?
Anscheinend hatten es aber auch generell die Kölner alle so ein bisschen schwerer als, sagen wir mal, die Gladbacher oder die Münchner.
Ach, warum?
Ja, einfach so auch, man hat, sagen auch andere Spieler, dass sie beim Helmut Schön jetzt nicht so die Chancen bekommen haben, außer im Overath.
Ja.
Das liegt natürlich aber auch daran, natürlich, dass Gladbach und Bayern so erfolgreich waren, ne? Und einfach auch super Spieler hatte.
Oder kam der mit der Mentalität der Rheinländer etwa nicht zurecht?
Ja, das wird auch so gesagt.
Der Dresdner Sachse Helmut Schön.
Scheinbar war ihm das so ein bisschen zuwider. Bei der EM 1972 ist Heinz Flohr nicht dabei, denn Jürgen Grabowski, der war vorher verletzt, steht wieder zur Verfügung. Auf jeden Fall, da ist er nicht dabei. Aber bei der WM 74 und da kommt der Heinz Flohr auch dreimal zum Einsatz, aber... Unter anderem spielt er bei der peinlichen 1-0-Niederlage gegen die DDR.
Ja, das ist echt bitter.
Und er wird dann im Finale nicht berücksichtigt. Tatsächlich ist es so, im Endspiel wird ja gar nicht ausgewechselt. Und das haben auch einige Spieler kritisiert. Ne? Also im Grunde sind ja nur die Weltmeister, die 11, die da gespielt haben. Wobei außerhalb hat man ihn ja schon immer als Weltmeister gesehen. Aber er selber halt nicht.
Sehr bescheiden von ihm, denn er hat ja dann doch im Turnierverlauf auch seine etwas Zeit gehabt. Ne?
Ja. Ja, bei der EM 1976 wird Flohr im Halbfinale gegen Jugoslawien eingewechselt, schießt dann nach 2-0 Rückstand das 1-2 und Deutschland gewinnt noch 4-2 nach Verlängerung.
Ja, da war dieses sehr unangenehme Endspiel dann.
Ja, ins Endspiel gegen die Tschechoslowakei.
Genau.
Da kommt er in der zweiten Halbzeit auch ins Spiel und im Elfmeterschießen trifft der Heinz Flohr den Elfmeter.
Ein anderer ganz berühmter Deutscher leider nicht. Also für alle Uli Hoeneß-Hasser, das kann man sich dann wahrscheinlich mit Genuss angucken, wie er den Ball in den Himmel jagt, über die Torlatte hinweg. Und ja. Wir haben dann ja verloren. Mir tat es dann sehr leid für Uli Hoeneß, aber naja.
Ja, passiert. Vor allem für Deutschland war das natürlich echt schlecht.
Das war echt schade, ne?
Man muss mal dazu sagen, dass der Heinz Flohr ein exzellenter Elfmeterschütze war. Er hat nur einen einzigen Elfmeter in seiner Karriere verschossen und das war im UEFA Cup.
Das ist schon gewaltig. Sogar Kane hat ja mal einen jetzt verschossen.
Ja, ich wollte gerade sagen, hat so Kane-Vibes.
Ja.
Ja, am 17.11.76 spielt er dann im Revanche-Spiel gegen die Tschechoslowakei. Und er erzielt das 1000. Tor der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft.
Das wäre ein Hammer, das wusste ich auch nie gehört. Also der hat eine Menge geile Sachen gemacht, der Heinz Flohr. Den müsste man dringend mal wieder, würde ich mir wünschen, in der breiteren Öffentlichkeit bekannter machen.
Der war dann auch so bescheiden, er bekam den Spielball und hat den dann seinem Freund, dem FC-Koch Jupp Müller, verschenkt.
Ach, das ist ja total nett.
Ja, er spielt dann auch nochmal bei der WM 1978 in Argentinien. Da zeigt er dann beim 6-0 gegen Mexiko seine ganze Klasse und spielt da richtig groß auf.
Mhm.
Aber muss dann wegen einem Muskelfaserriss abreisen.
Ach, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Hätten wir den dabei gehabt, hätten wir vielleicht die Schmach von Cordoba vermieden, wer weiß.
Ja, das bittere Ausscheiden gegen Österreich, das ist aber auch das Ende seiner internationalen Laufbahn. Und bevor wir jetzt so zum Ende der Karriere kommen, wollte ich noch etwas einfügen, was den Herrn, das den Heinz Flohr auch total geprägt hat, was ich auch schon so angedeutet habe. Ja. Denn der Heinz Flohr war, anders als viele seiner Profikollegen auch beim 1. FC Köln, auch bekannt dafür, dass er so eine Affinität zu einer etwas zwielichtigeren Welt hatte, nämlich dem Milieu in Köln.
Halbseiden.
Deshalb nannte man Köln ja auch das Chicago vom Rhein in den 60er, 70er Jahren.
Ja, da gibt es auch eine spannende Doku vom WDR. Das muss sehr, sehr interessant gewesen sein.
Ja, und der war da voll dabei. Und wenn er so in der Öffentlichkeit immer so zurückhaltend und schüchtern war, war das in seinem Privatleben aber gar nicht so. Denn wenn er so mit Freunden unterwegs war, dann ließ es der Heinz auch so richtig knallen und amüsierte sich gerne, war so im Nachtleben unterwegs. Der trug dann gerne dunkle Sonnenbrille, die Haare länger, wie in den 70ern ja üblich.
Ja.
Lederjacke und fuhr dann mit einer dicken Honda durch die Stadt.
Gefährlich. Aussehend.
Ja, eher cool, ne? So Easy Rider mäßig. Also ein lockerer Typ. Und der kam dann in Kontakt halt mit bekannten Boxgrößen und dem Milieu in Köln. Und diese Ära ist halt ja vom Rotlicht geprägt in Köln, vom Glücksspiel. Und zu seinen Bekannten zählten dann so Typen wie Schäfers Nas, der Dumse Tünn. Der hieß wirklich Anton Dumm. Ja. Müllers A, Peter Müller, ist ja auch sehr bekannt. Auch war Leute, die hießen dann Karate Jackie, der lange Tünn, Horst Brinkmeier.
Ach, Brinkmeier, der hat auch so ein Sportstudio gehabt später.
Genau. Der war sehr gut befreundet mit dem Heinz Flohr. Und diese ganzen Leute aus dem Milieu, die suchten ja auch den Kontakt zum 1. FC Köln.
Ja, klar.
Ja, die Spieler waren gern gesehen am Ring, da wo die Discos waren und die Clubs waren.
Mhm.
Die Leute saßen dann auch gerne beim 1. FC Köln auf der Tribüne, wenn Spiele waren. Und im Grunde war es auch so, die FC-Spieler, die standen immer unter dem Schutz des Milieus. Da kam nichts nach außen, da wurden keine Fotos gemacht von Reportern oder die Leute angequatscht.
Das war noch angenehm.
Das traute man sich da nicht in den Clubs.
Angenehme Zeiten.
Aber der Heinz Flohr hat das echt genossen, auch so diese Typen, diese Geselligkeit, so wie die das sagen, die ehrliche Haut.
Ja.
Ja, und sein Stammlokal, das war das Klein Köln an der Friesenstraße.
Das kennt man in Köln natürlich.
Ja, das war sehr bekannt, weil sich auch so die Boxerszene da traf, gegenüber den Satori-Sälen.
Ist immer noch beliebt als spätes Ausgehlokal. Wir haben ja lange auf. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch zumachen, aber ja, gibt's noch.
Der Inhaber damals war der Bäckers Dieter, den nannte man auch Bäckers Schmal, weil der halt extrem dick war. Sehr witzig.
Ja. Ja, genau.
Ja, das war eine Institution in Köln für das Nachtleben. Da waren auch so Musiker gern gesehen, wie der Zeltinger. Und da waren auch andere Promis, Schauspieler und so, die, ne, die wollten dann was erleben, die gingen halt auch ins Kleinköln.
Die Atmosphäre mal aufsaugen.
Genau. Und im Kleinköln gab es eine Thekenmannschaft, den FC Johnny, genannt nach Johnny Walker. Das war das Getränk zu der Zeit.
Der Tag geht, Johnny Walker kommt.
Und er war der Verein der Stenzen, also der Zuhälter des Milieus.
Mhm.
Und der Heinz Flohr spielte da gerne mit, auch als Profi.
War bestimmt witzig mit denen.
Ja, das war wahrscheinlich sehr lustig. Ja, für ihn war das halt tatsächlich so ein Ausgleich, ne, zu diesem Glamour im Fußball, also denn so ein Rückzugsort, ne. Die mochten den alle, die sprachen alle dieselbe Sprache, das richtige Kölsch, so.
War bestimmt ein viel entspannter als diesen, weiß ich nicht, manchmal hochgestochenen Anlässen für Nationalmannschaft und auch in der Bundesliga mit der Presse. Da konnte er wahrscheinlich mehr er selber sein.
Ja, da waren halt Leute, ne, der Zementkopf, der heißt halt so, weil er mal mit dem Kopf eine Steinplatte eingeschlagen hat.
Ja, das kann nicht jeder.
Die spielten dann alle beim FC Johnny und die machten dann auch Touren. Unter anderem fahren sie nach Wien und auf den Platz, kommen die nicht irgendwie auf den Platz, nein, die haben sich eine Kutsche besorgt mit vier weißen Schimmeln und reiten dann quasi auf den Platz.
Fiaker.
Ja, diese lustigen Sachen fand der Heinz Flohr natürlich auch super. Es musste immer nur so ein bisschen zurückhaltend sein, weil im Grunde durfte der als Fußballprofi da gar nicht mitspielen. War auch beim FC nicht gern gesehen.
Es durfte nicht zu bekannt werden, ne? Ja, genau. Kann ich verstehen. Wir hatten ja bei Joe Namath in der Folge, der musste ja seine Bar dann leider verkaufen auf Druck der NFL.
Genau.
Aber hier ist das unter der Decke geblieben offensichtlich, was der Heinz Flohr so in seinem Privatleben dann mit denen machte.
Genau, da war natürlich auch noch nicht so wie heute, dass da jede Kleinigkeit irgendwie auch breitgetreten wurde.
Ja, oder irgendein Fremder dich mit seinem Handy filmt und dann gleich das zu Insta oder sonst wo hinstellt.
Ja. Ja, und daneben war halt die Leidenschaft fürs Boxen, ne? Und das liebte der Heinz Flohe, der trainierte, der boxte selber sehr gerne, der mochte so dieses ehrliche Aufeinandertreffen. Und da traf er halt diesen Horst Brinkmeier, der hat ja so ein Boxstudio gehabt. Und der bestätigt auch, dass der Heinz Flohe eigentlich auch ein guter Boxer gewesen wäre, schnelle Reflexe hatte. Da gibt es dann natürlich auch so Geschichten, es kommt dann irgendwie auch mal Ärger auf und angeblich wird der Flohe dann irgendwie wütend und der bedroht dann jemand anderen, dass er ein paar Freunde hätte, die er gerne mal vorbeischicken könnte.
Was man dann schon mal so sagt.
Und muss dann tatsächlich zu so einem Ausschuss vom DFB, gibt es dann irgendwie ein Bußgeld und so.
Ach Gott, diese
Ärger. Ja, aber das waren so... Aber es war dann irgendwie doch bekannt, dass er da so ein paar Connections hat. Ja, und dann sind wir ja schon nach der Saison des Doubles und da kommt leider auch schon das Aus beim ersten FC Köln auf ihn zu, denn die Zeit läuft ab. Der Auslöser war ein Zerwürfnis mit Trainer Hennes Weisweiler.
Ungewöhnlich, sind doch beide so gerade gewesen, die müssten sich doch eigentlich gut verstanden haben. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was denn dann das Zerwürfnis, was ja anders war.
Ja, das ist etwas merkwürdig. Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass der Hennes Weisweiler ja extra auf den Heinz Flohe gesetzt hat. Ein bisschen war er so ein Ziehsohn. Aber es war jetzt so, dass in der Saison 78-79, da wollten sie beim FC und vor allem auch der Hennes Weisweiler den ganz großen Wurf. Ne, man hatte das Gefühl, die Mannschaft ist jetzt reif, auch im Europapokal was zu gewinnen. Im Europapokal der Landesmeister. Jetzt war es halt so, dass in der Saison der Heinz Flohe tatsächlich nur 13 Spiele machte. Denn der war jetzt Anfang 30 und 30 war ja auch immer so eine magische Zahl zu der Zeit. Also mit Anfang 30 hörten die meisten Spieler schon auf zu der Zeit.
Ja, die waren nicht so durchtrainiert und auch die Ernährung, das ganze Leben war, glaube ich, noch nicht so darauf ausgerichtet, längerfristig noch spielen zu können, zu wollen.
Ne, darauf sicherlich nicht. Und er hatte ja bei der WM 78 zurückreisen müssen, weil er eine Verletzung hatte. Und diesen Muskelfaserriss oder was immer es war, hat er nicht richtig auskuriert. Und die ganze Saison ist dann so ein bisschen trostlos beim ersten FC Köln. Aber im Landesmeisterpokal, da reißt man sich zusammen, man will ja den großen Erfolg und man kommt ins Halbfinale.
Ich ahne, was kommt.
Ja, du weißt, was kommt. Nottingham Forest.
Ja.
Der erste FC Köln scheitert an Nottingham Forest.
So knapp, so unglücklich knapp gescheitert, ne?
3-3 in Nottingham war ein Riesenerfolg, aber zu Hause, da hatte man jetzt die Hoffnung, jetzt zeigt man es denen, aber der erste FC Köln verliert 1-0.
Ach, das war so bitter.
Ja, und das Ganze hat der Mannschaft dann auch so einen richtigen Knacks gegeben. Das war ja jetzt noch in der Saison. Und dann spielt man gegen den HSV und dann verliert man 0-6.
Das ist demütigend als Titelverteidiger.
Ja, und Heinz Flohe wird vom Platz gestellt wegen Nachtretens.
Boah, da hat er die Nervenlagen blank offensichtlich.
Genau. Neben ihm wurde dann aber auch, und nachdem der Heinz Flohe vom Platz gestellt wird, dann beschwert sich der Herbert Neumann, der Mitspieler vom Heinz Flohe.
Auch ein begnadeter Techniker und im Grunde auch so eine Art Spielmacher gewesen, Herbert Neumann.
Der wird dann quasi der Nachfolger vom Heinz Flohe.
Ja,
der wird auch vom Platz gestellt.
Was?
Der beschwert sich halt, dass das so, ne, dass man den Flohe halt vorher so hatte, man den immer wieder umgetreten, da wurde kein Foul gegeben und dann hat er halt nachgetreten und dann sagt der Neumann, sicher der Linienrichter ist doch ein Arschloch. Ja, der Hennes Weisweiler findet das ganz furchtbar, dieses Benehmen auf dem Platz.
Ach, ausgerechnet der. Ja, gut, aber 0-6 verliert, musste ja irgendwelche Sündenböcke haben wahrscheinlich.
Ja, der ist halt vor allem darüber aufgebracht, dass man jetzt so hoch verliert. Die ganze Saison ist dahin und er suspendiert die beiden.
Oh.
Und die sollen den Rest der Rückrunde gar nicht mehr spielen.
Eine drakonische Strafe, voll übertrieben, finde ich.
Ja, und das wird auch noch im Mannschaftsbus auf der Rückfahrt entschieden.
Schön emotional in der ersten Erregung direkt eine Entscheidung treffen, sehr weise.
Nicht. Ja, ich habe ein Interview vom Jupp Heynckes gesehen, da sagt er, ja, ich habe es mir als Trainer dann nachher, habe ich dann gelernt, es ist besser, einmal eine Nacht drüber zu schlafen, bevor man so eine Entscheidung trifft.
Ja, denke ich auch, ja.
Jetzt werden die beiden suspendiert, das heißt aber, sie müssen trotzdem jeden Morgen zum Training erscheinen am Geisbockheim und zugucken.
Oh, Demütigung, meine Güte.
Also während die anderen vorbeilaufen, sitzen die beiden da und dürfen nichts machen.
Es hätte mich interessiert, wie der Rest der Saison verlaufen ist, ohne diese beiden überragenden Spieler.
Ja, richtig schlecht.
Dachte ich mir doch.
Man verpasst jetzt auch noch das europäische Geschäft. Das wird also richtig schlecht. Und es gibt dann auch noch eine Geldstrafe vom Verein. Der Heinz Floh ist natürlich auch tierisch sauer. Der Hennes Weisweiler spricht mit ihm kein Wort mehr bis zur Sommerpause.
Das war eine richtige Sturköpfe. Also man fasst es nicht.
Und tatsächlich gibt es dann einen Vorstandsbeschluss. Karl-Heinz Thien ist derzeit der Manager. Und der Vorstand beschließt dann, ja, der Heinz Floh war ja verletzt und der ist ja jetzt über 30, der kann gehen.
Was für ein Dummheit.
Und der Heinz Floh will auch weg, weil er sagt, solange der Hennes weiß, weil der Trainer ist, würde er nicht mehr für den ersten FC Köln spielen.
Tja, hätte er mal gewusst, dass der gar nicht mehr lange da bleibt.
Ja, der Karl-Heinz Thien gibt dem Floh dann auch sein Wort, ja, du kannst gehen. Denn der erste FC Köln hatte große Pläne, wollte einen Star verpflichten aus dem Ausland. Aber das war gar nicht so einfach. Und das klappt dann nicht. Und jetzt nähert sich ja die neue Saison und dann kommen so die Presse und der Präsident Weyand erklärt dann so ganz locker, ach ja, der Flohe, der Hennes Weisweiler und der, die werden sich schon wieder einkriegen. Die werden ein Gespräch unter Männern führen und dann ist das Ganze wieder gut.
So sagte man das ja ganz gerne damals. Und oft klappte das ja auch.
Ja, aber diesmal klappt es nicht. Denn am gleichen Tag gibt der Heinz Floh ein Interview und sagt, man hat mir versprochen, man legt mir keine Steine in den Weg. Und unter Hennes Weisweiler, mit dem kann man nicht reden, ich werde hier auf keinen Fall spielen, eher beende ich meine Karriere.
Oh, da waren die Fronten aber schon sehr klar.
Es ist ja tatsächlich so, dass auch der Jürgen Glowacz zum Beispiel sagt, der Hennes Weisweiler, der wäre ein total schwieriger Typ gewesen.
Absolut.
Denn der wurde ja in der Vorsaison zu Werder Bremen ausgeliehen, weil der Hennes Weisweiler ihn nicht mehr wollte, unter anderem.
Ein richtiger Patriarch, Diktator, also aus heutiger Sicht.
Ja, es war halt schwierig mit ihm. Tatsächlich hat der Hennes Weisweiler das aber als gar nicht so gedacht, dass das so eine Welle schlagen würde. Der hat dann gedacht, jetzt habe ich die suspendiert bis zum Ende und bei der neuen Saison können die sich ja wieder rehabilitieren, so sagt das auch der Presse. Die dürfen sich rehabilitieren, wenn sie sich benehmen.
Ja, die sind ja auch dann dankbar, weiterspielen zu können. Schwamm drüber.
Ja, aber der Heinz Floh, der bekommt ein Angebot vom 1860 München. Und das ist auch gar nicht so schlecht, denn der erste FC Köln, da hat er nur noch ein Jahr Vertrag eigentlich. Und ob das ja dann verlängert ist, weiß er nicht. Und er kriegt da auch mehr Geld, denn Manager ist dort Jupp Kapellmann.
Ach, das ist ja auch interessant. Das habe ich auch überhaupt nicht mehr am Schirm gehabt, dass er bei 60 Manager war.
Also es war ja so, dass der ja, hatten wir ja schon mal in der Folge, dass der ja abgesägt wird vom Uli Hoeneß und Paul Breitner bei Bayern München,
ja,
weil er dem Breitner ein bisschen zu schlau und vielleicht
selbstständig war.
Wieder Worte gab, die man nicht haben wollte. Und dann hat man ihm ja gesagt, sein Medizinstudium, ne, das würde jetzt nicht mehr berücksichtigt. Und deshalb wechselt der zu 1860 und nach dem Ende seiner Karriere fängt er da direkt quasi als Manager an. Ja, und da wechselt er dann hin, zieht auch mit seiner Frau und seinem Sohn dahin. Also man möchte einen richtigen Neuanfang in München. Man verspricht ihm nämlich auch, dass er da wieder Jupp Kapellmann quasi einsteigen könnte in den Verein, also auch eine Karriere nach der Karriere hätte. Aber dazu kommt es nicht mehr. Denn am 1. Dezember 1979 ereignet sich im Spiel gegen den MSV Duisburg die Szene, die Heinz Flohs Karriere und sein ganzes Leben nachhaltig verändern wird. Denn sein Gegenspieler Paul Steiner begeht ein schweres Foul am Floh. Und der Floh erleidet einen komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch und er leidet dadurch auch massive Nervenschäden im Bein.
Oh, bitter.
Es ist tatsächlich so, der Floh geht Richtung 16er, legt sich den Ball vor, der Steiner kommt von der Seite angerannt. Man sieht schon, wie er ausholt und dann spielt der Floh den Ball an ihm vorbei und trotzdem zieht der Steiner noch voll durch und zertrümmert ihm quasi das Schienen- und Wadenbein und der Knall war so laut, dass man im ganzen Stadion gehört hat.
Ja, brutal.
Und der Sohn vom Heinz Floh saß mit seinem Onkel auf der Tribüne.
Oh, wie furchtbar.
Jupp Kapellmann war ja auch dabei und der war ja Arzt. Der hat dann auch direkt da mitgeholfen, auch nachher bei der schweren OP. Und noch im Krankenhaus sagt der Floh dann zu seiner Frau und seinem Manager das Wort.
Hat er wohl richtig erkannt, ne?
Der hat auch richtig geheult, das war ganz schlimm, so richtig furchtbar, dieser Schaden. Und dann geht das alles auch noch ein bisschen schief, der wird falsch eingegipst angeblich. Und dann hat er diese Nervenschädigung.
Die bleibt ihm bestimmt, oder?
Ja, und auch psychisch setzt ihm das natürlich zu. Der schaut sich immer wieder dieses Foulspiel an.
Ach, um Gottes Willen.
Und auch zu dem Paul Steiner gab es keinen Kontakt. Angeblich wollte der Steiner ins Krankenhaus kommen, aber das hat man nicht zugelassen. Und so richtig schlimm wurde es dann nochmal 1981, als der erste FC Köln ausgerechnet Paul Steiner verpflichtet.
Der hat da lange gespielt, der hat, weiß ich nicht, mehrere hundert Spiele gemacht. Sehr, sehr lange, fast ein ganzes Jahrzehnt da in Köln gespielt.
Ja, der war ja auch 1990 im Kader der Nationalmannschaft.
Ja, ja, der hat weiter lange, lange Fußball gespielt und Karriere gemacht, ja.
Und das hat der Heinz Floh dem ersten FC Köln sehr übel genommen. Tja. Und hat dann erst wieder Anfang der 90er Jahre Kontakt zum ersten FC Köln gesucht oder die zu ihm, als dann die Karriere von Paul Steiner vorbei war.
Das ist wirklich ganz traurig, das Ganze irgendwie, ne?
Ja, der wird nämlich dann Co-Trainer der U23 unter Stefan Engels, dem Steff.
Ja, Stefan Engels, den kennt ja auch jeder in Köln. Da hat der Heinz Floh den Weg zurückgefunden.
Ja, aber das hat sehr lange gedauert und mit dem Paul Steiner hat er sich nie ausgesöhnt. Er hat ihm das nie verziehen. Und da gibt es so eine Geschichte, 1984 hat der Toni Schumacher seinen 30. Geburtstag. Da musste in zwei Räumen gefeiert werden, die mussten räumlich getrennt werden, denn sonst wäre das Ganze explodiert. Das ganze Foul hatte dann sowohl nicht nur medizinische, sondern auch juristische Nachspiele. Denn der Heinz Floh erholt sich nicht mehr, muss die Karriere beenden 1980 und er verklagt den Paul Steiner wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Und der scheitert aber bei Gericht, weil man kann dem Paul Steiner angeblich keinen Vorsatz nachweisen. Kann man auch nicht.
Ja, die wollten noch bestimmt keinen Präzedenzfall.
Genau, und da in dem Urteil wird auch sowas geschrieben wie, naja, wenn man Fußball spielt, dann muss man dieses Risiko irgendwo auch in Kauf nehmen.
Stimmt ja.
Ne? Ist es auch, ne? In gewisser Weise ist das ja heute auch noch so. Es gibt Ausnahmen, aber das war halt einer der ersten Prozesse, die da geführt wurden. Tatsächlich ist es dann so, dass der Heinz Floh immer mehr unter diesen Schmerzen leidet. Er muss Medikamente nehmen, auch Cortison. Das hat dann ganze, auch führt dann zu Problemen. Und das Ganze führt dann auch zu Herzproblemen. Es ist dann so, dass der Heinz Floh der erste bekannte Fußballer wird, der eine Berufsunfähigkeitsrente bekommt von der Berufsgenossenschaft. Also das hat er dann durchgesetzt und die hat er dann natürlich so den Höchstsatz bekommen. Ja, aber das war dann so das Ende beim ersten FC Köln. Der hat insgesamt 453 Pflichtspiele für den ersten FC Köln gemacht. 118 Tore, 329 Bundesligaspiele und allein in der Bundesliga 77 Tore. Also der war sehr erfolgreich.
Absoluter Gigant des ersten FC Köln. Das ist wirklich eine Legende. Heute reden ja viele sehr, sehr leichtfertig, wer alles eine Legende ist. Aber Heinz Floh ist sicherlich einer beim ersten FC Köln, definitiv.
Ja, nach dem Fußball beginnt halt der gesundheitliche Abstieg und auch generell so ein bisschen weiß er nicht wohin mit sich. Der kehrt dann direkt nach der Verletzung wieder nach Euskirchen zurück, übernimmt dann 81 das Traineramt beim TSC, hat das auch so 10 Jahre inne, ist da aber auch bekannt, dass er sehr unangenehm werden kann als Trainer, sehr hart ist und sehr viel verlangt. Klar, als Weltklasse-Spieler kann er es auch nicht so gut verstehen, wenn das nicht so klappt, wie er sich das vorstellt.
Man dann ja oft bei so genialen Spielern, dass die mit so Normalsterblichen nicht so, so gut harmonieren.
Aber er forderte vor allem auch Laufbereitschaft, Zweikampfhärte ein, und förderte aber auch viele junge Spieler.
Ah ja, siehste.
Ja. Ja, er kehrt dann halt Anfang der 90er zum ersten FC Köln zurück. Er ist dann 7 Jahre Co-Trainer bei den Amateuren unter Stefan Engels und ist dann kurzzeitig 1995 mit ihm Trainer des Profiteams des ersten FC Kölns.
Oh, der war bestimmt irgendwas im Argen und die mussten interimistisch einspielen.
Ja, und es hat auch nicht funktioniert und die waren dann auch schnell wieder weg und dann kam ein neuer Trainer. Ja, das Ganze wird dann überschattet halt von seinen gesundheitlichen Problemen. Er musste sich dann 92 auch einer Herz-OP unterziehen, 2004 einer weiteren. Da wird dann eine Herzklappe eingesetzt. Und er zieht sich dann halt immer mehr zurück in sein Privatleben, meidet so die Öffentlichkeit. Und dann am 11. Mai 2010 bricht dann das dunkelste Kapitel in seinem Leben an. Er erleidet einen Schwächeanfall auf offener Straße in Köln und erleidet einen Herzstillstand. Lukas Podolski war dabei.
Nein.
Denn die waren beide bei der Eröffnung von Felix Sturms Boxhalle.
Ach ja, Felix Sturm, ja.
Ja, der war ja in Köln dann ja auch viel unterwegs. Und der war ja ein großer Boxfan und deshalb war er da auch eingeladen. Ja. Und der Podolski berichtet dann, er hat sich noch nett mit dem Heinz Floh unterhalten, wie das so ist, über den FC.
Ja.
Und der geht dann raus, der Heinz Floh, und bricht dann da zusammen. Und trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch die Ärzte war sein Gehirn wohl zu lange ohne Sauerstoff. Er leidet irreparable Hirnschäden und fällt in ein Wachkoma, beziehungsweise wird in ein Koma versetzt und kam daraus aber nicht mehr heraus.
War furchtbar.
3 Jahre lang liegt er im Wachkoma in Pflegeeinrichtungen. Seine Frau und sein Sohn besuchen ihn dann täglich, der wird da gepflegt. Mhm. Uli Hoeneß kommt vorbei, Jupp Heynckes. Ja, eine ganz schwere Zeit.
Ja, das glaube ich, ja.
Aber der erste FC Köln und die ganzen Fans zeigen sich sehr solidarisch. Es gibt dann ein Ehrenspiel im Jahr 2012 und da kommen viele Weggefährten und man sammelt da Geld. Aber am 15. Juni 2013 stirbt er im Alter von 65 Jahren. Und bei dem Begräbnis auf dem Euskirchener Friedhof nehmen dann also eine ganze Reihe von Sportgrößen Abschied und eine Zusammenkunft verschiedenster Typen, sagen wir mal, die dann alle Abschied nehmen vom Heinz Floh.
Ich vermute auch aus dem Milieu auch ein paar Leute neben den Fußballern.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Und Boxern, vermutlich. Also verschiedenen Lebensbereichen.
Ja, beim ersten FC Köln ist der Heinz Floh bis heute halt unvergessen und er hat eine Bronzestatue. Vor dem Stadion ist der ersten FC Köln seit 2014 in Lebensgröße.
Das finde ich großartig.
Vor der Südtribüne des Rhein-Energiestadions. Hm. In Euskirchen trägt das Stadion jetzt auch den Namen Heinz-Floh-Stadion. Und die Fußballschule des ersten FC Köln ist die Heinz-Floh-Fußballschule.
Ganz toll. Also das finde ich wirklich großartig.
Also er wird überall gewürdigt.
Ja, toll.
Und als Grundlage habe ich ja auch genommen, es gibt einen Film über Heinz Floh, der mit dem Ball tanzt, von 2015.
Nachgang auch nochmal anschauen. Von 2015.
Ne? Ja, das wird man nur schwer finden.
Achso, ja. Ja, du hast die Videokassette, stimmt's?
Ich habe eine DVD noch gefunden.
Eine DVD, ja.
Die mein Vater noch irgendwo in der Kiste hatte.
Ja, großartig. Sehr gut.
Ja, der Heinz Floh. Der ist halt nicht so der glattgebügelte Profifußballer, wie wir das heute so erleben. Das ist halt ein Mann aus dem Milieu gewesen, so ein echter Typ. Aber vor allem ein super Fußballer. Und was man so sieht.
Und Mannschaftskamerad offensichtlich, ne?
Auf jeden Fall sehr beliebt gewesen und hat halt ein heftiges Schicksal erlitten. Aber deshalb war es für mich auch wichtig, so als erstes mal so über ihn eine Folge zu machen. Wir werden uns auf jeden Fall ja auch mal mit dem ersten FC Köln.
Ja, werde ich wahrscheinlich, wir machen erst die Kanadier zu Ende und dann wird es aber eine Folge geben über die Gründung des ersten FC Köln und dann, da gibt es ja ganz viele, wo man sicherlich mal im Wechsel sich mit den verschiedenen Erfolgen des ersten FC Köln auch auseinandersetzen kann. Denn die gab es ja über Jahrzehnte, was ja sehr viele jetzt gar nicht mehr so richtig im Blick haben.
Ja, bis zur Mitte der 90er, bis zum ersten Abstieg, war der erste FC Köln sehr erfolgreich.
Der Vorzeigeverein, für die ging es ja immer, wenn nicht um die Meisterschaft, dann doch in den Top 5 zu sein.
Ja, dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich werde auf jeden Fall die Reihe über Bayern München weiter fortsetzen.
Da freue ich mich und wir werden auf jeden Fall auch in Kürze über die Kanadier weiterhören, wie es dann in den 30er Jahren, also im Grunde so bis in die 60er Jahre, bis zur ersten Expansion dann weitergeht.
Ja, und die sind ja im Moment sehr erfolgreich.
Das freut mich sehr. Ja, das verfolge ich auch mit sehr großem Interesse und Anteilnahme. Und ich würde mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass die Kanadier als erster kanadischer Verein seit 93 in der Tat den Stanley Cup dann auch gewinnen würden.
Drücken wir mal die Daumen.
Okay, also, mach's gut. Klar.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.